Und ich bete noch kurz. Wir bleiben sitzen. Herr, schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ja, als wir zu dritt zusammensaßen, haben wir überlegt, was passt als Predigttext jetzt zu diesem Sonntag, zu eurer Taufe. Und sowohl die Elke wie auch der Rainer hat gesagt, ja, das mit der Jahreslosung, die jetzt auch hier drüben hängt, das passt eigentlich ganz gut. Sie heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Na, das scheint erstmal eigentlich ein Widerspruch zu sein. Glaube, Unglaube, also Glaube und Zweifel. Wörtlich heißt es in dem Text aus dem Markus-Evangelium, der über das Leben Jesu geschrieben hat, der Markus, es drückt fehlendes Vertrauen aus in Jesu Kraft. Ne? Ich glaube, aber hilf meinem fehlenden Vertrauen. Und es ist, denke ich, kein Widerspruch. Es ist ganz normal, dass auch wir Frommen mal Zweifel haben, dass uns das Vertrauen fehlt. Und nicht nur bei uns ist es so, wenn ich mich umhöre, da verpflichten Vereinsbosse einen Trainer. Und wenn es nicht mehr rund läuft, haben sie Zweifel und fragen, ja, ist es jetzt der richtige Trainer? Oder zwei Verliebte sind zusammen und lernen sich näher und näher kennen und merken, der andere hat auch ein paar Macken. Ist es wirklich der richtige Partner? Sogar Missionare, die sich berufen fühlen und in ein Missionsland gehen und auf unerwartete Schwierigkeiten treffen, fragen manchmal, ist es wirklich der richtige Ort, wo Gott mich haben will? Also Zweifel, so empfinde auch ich es, gehören dazu, immer wieder auch. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Ohne Zweifel würden wir wahrscheinlich jeden Pilz im Wald bedenkenlos zu uns nehmen und vielleicht sterben. Ohne Zweifel würden wir jedem wilden Tier die Hand hinhalten. Werden wir nicht erzogen, zu prüfen, zu hinterfragen, auf Echtheit zu schauen, manchmal auch zu zweifeln? Wir Menschen haben in besonderer Art und Weise das unser Eigen, dass wir hinterfragen, abwägen, nachdenken und dann uns für eine Sache entscheiden. Es ist viel ausgeprägter, als dass es bei den Tieren der Fall ist, zum Beispiel. Das Wort Zweifel kommt von zwei Falten, also zwei Türen haben. Zwei Möglichkeiten. Ich gehe durch die eine oder durch die andere Tür. Und ich muss abwägen und eben eine Entscheidung dann treffen. Ich möchte mit euch, mit Ihnen, drei Personen aus der Bibel betrachten, die fromme Leute waren und doch zweifelten. Wo das zutrifft, ja, ich glaube doch, aber oh, hilf meinem Unglauben, hier kann ich nicht. Ich möchte euch erzählen von Sarah, einer Frau, die glücklich verheiratet war mit ihrem Mann, mit Abraham. Und aus Liebe mit ihm hat sie die Heimat verlassen. Sie hat in einer großen Stadt gelebt und dieser Mann hat eine Verheißung bekommen. Gott hat ihm gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für viele. Und ich will dir eine große Nachkommenschaft erwecken. Auf diese Verheißung hinging also Abraham und seine Frau hat dem vertraut, hat ihren Luxus, also das, was alles so eine Stadt bietet, aufgegeben und war Nomadin mit ihm, ohne festen Wohnsitz. Und sie hielt auch zu ihrem Mann, als er schwach war, als er Angst auch um seine Ehe, sein Leben hatte, als er seine Frau als Schwester ausgab im Ausland. Sie hielt zu ihm. Aber als 20 Jahre vorübergingen und kein Kind in Aussicht war, und sie waren schon alt, da nahm sie doch die Sache selbst in die Hand. Sie brachte eine Magd zu Abraham, er bekam mit ihr ein Kind und das ist nach damaliger Sitte auch ein Erbe. Jetzt war es doch geregelt. Aber es brachte auch Probleme. Und etwas später bekam Abraham Besuch von erstmal seltsamen Männern, aber mit einer interessanten Botschaft. Weil sie sicherten ihm zu, dass es ein Kind von Sarah geben soll. Und sie sprachen miteinander, diese Männer. Und Sarah, unweit des Zeltes, hörte von diesen Worten. Und wir lesen, wie einer sagte, ich will wieder zu dir kommen, übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenart und Weise. Und darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun bin ich so alt und soll da noch der Liebe pflegen. So, und nun ist etwas geschehen, was Sarah so nicht kannte. Gott spricht zu ihr. Eigentlich hat Gott immer zu Abraham gesprochen. Nur einmal spricht er zu ihr und da tadelt er sie. Warum lachst du? Warum lacht Sarah? Warum lachst du? Und Sarah erschrickt, weil sie ja da stumm in sich hinein gelacht. Aber sie hatte Zweifel. Sie würde ja gerne glauben, aber in dem Alter, wie soll das gehen? Dieses Wort von Gott, dieser Tadel eigentlich, diese Zurechtweisung, die war heilsam. Weil sie gemerkt hat, Mensch, der Gott, der kennt ja meine Gedanken. Wenn ich jetzt still lache, das weiß dieser Herr. Und sie hat vertraut. Und konnte ein knappes Jahr später, ein Kind in Händen halten. Und da hat sie dann wirklich gelacht vor Freude. Ich frage mich selber, wie gehe ich mit Gottes Verheißungen um? Und wenn mich Gott zurechtweist, ist es auch heilsam, ist es gut, wie bei Sarah es gewesen ist. Petrus, ein Draufgänger, einer, den Jesus in seinen Jüngerkreis berufen hat, immer an erster Stelle. Und als dieser Petrus gesehen hat, wie Jesus 5000, wahrscheinlich mehr Menschen, satt machte, ihnen Brot schenkte, obwohl nur ein paar Laibe da waren, war tief beeindruckt. Jesus schickt die Jünger über den See ins Boot, er wollte noch beten. Und sie fahren rüber, es ist ein bisschen unruhiger See, leicht stürmisch, der Sturm nahm auch zu. Und plötzlich sehen sie, da kommt jemand auf dem Wasser. Erst dachten sie einen Geist, sie erkennen, es ist Jesus. Und Petrus, noch ganz überwältigt von dem, was am Tag geschehen ist und jetzt, was hier geschieht, sagt in seinem, würde ich sagen, Übermut, wenn du es wirklich bist, dann kann ich das vielleicht auch, wenn du auf dem Wasser gehst. Befiehl mir, dann komme ich zu dir. Und Jesus sagt, komm ruhig. Und Petrus verlässt die Sicherheit. Das Boot stand für Sicherheit. Und Petrus verlässt das, was sicher ist, und versucht, auf Jesus zuzugehen, auf dem Wasser. Und was kaum zu erklären ist, Er kann auf dem Wasser gehen, wie Jesus es auch tat. Petrus wusste sehr genau, es besteht die Gefahr, unterzugehen. Das Boot bietet Sicherheit. Aber er wagt es. Er wagt was total Neues mit Jesus. Bitte nicht nachmachen. Aber was Neues zu wagen, warum nicht? Petrus macht's. Und er sagt mir zu, fürchte dich nicht, ich bin ja in deiner Nähe. Und dann kommen Wellen. Und Petrus schaut auf diese Wellen und sieht, dass sie groß sind. Noch sinkt er nicht. Aber er beurteilt die Wellen stärker als Jesus und dann sinkt er. Ich denke, wenn er den Blick wieder auf Jesus gewandt hätte und auf ihn zugerichtet weiterging, vermutlich wäre er nicht gesunken. Aber da war es auch so, Herr, ich glaube doch, jetzt wage ich was total Neues. Und was ist jetzt? Die Umstände, die Wellen, sie schlagen über mich. Hilf doch meinem Unglauben. Und er ging unter, aber Jesu Hand war da und hat ihn herausgezogen und wieder ins sichere Boot gebracht. Warum zweifelst du, Kleingläubiger, fragt er. Und Ähnliches erlebt er später, als er mutig bekennt, ich gehe mit dir überall hin nach der Gefangenschaft, ich sterbe sogar für dich, und er hat ihn verleugnet. Er sah die Umstände, hat sie als stärker erachtet und nichts war's. Ich glaube doch, aber hier fehlt mir das Vertrauen. Ja, den Blick wirklich immer auf Jesus zu richten, und das kann ich auch euch mitgeben, dass ist eine richtige und wichtige Botschaft. Es wird euch immer wieder gelingen, manchmal nicht, so geht es mir, aber mit zunehmendem Glaubensleben wird es euch öfters und öfters gelingen. Die Umstände sind groß wie Wellen, die da übereinschlagen, aber Jesus ist ja da und ist noch dasselbe. Haltet ihn im Blick. Ist immer die Frage, wie groß sind die Umstände, wie groß ist Jesus? Und noch eine dritte Personengruppe, es sind zwei Männer. Wir sehen es in der Zeit um Ostern. Zwei Männer waren unterwegs. Gläubige Männer waren es, die Jesus vertraut haben. Nicht von den 12 Jüngern waren sie. Jesus hatte noch andere, die ihm nachgefolgt sind. Und da sind zwei enttäuscht zurück und weggegangen von diesem Jerusalem. Man nennt sie Emmaus-Jünger, vielleicht schon mal gehört. Und sie waren deprimiert und konnten kaum fassen, was geschehen war, weil Jesus starb. Gut, ein paar Frauen hatten berichtet, das Grab sei leer und er würde wohl leben. Das waren Frauen, und wer erzählt auf die Stimme der Frauen denn? Also war auf jeden Fall tot. Und die Hoffnung, ihr Lebensinhalt, den sie auf Jesus gesetzt hatten, er war dahin. Sie waren enttäuscht. Sie zweifelten, war das richtig, der Weg mit diesem Jesus? Sie hofften auf ihn und war nicht mehr da. Aber ihr Bild von Jesus war unvollständig. Sie, das ist im Text zu lesen, hielten ihn für einen Propheten. Ja, sie hielten ihn für den Erlöser Israels. Aber in ihren Gedanken war kein Platz für Leiden und Sterben. In ihren Gedanken war kein Platz für das, was Jesus ihr angekündigt hatte. Für Schuld, die uns von Gott trennt, die bereinigt werden muss am Kreuz. Und da sie darauf nicht hörten, hören sie auch nicht darauf, dass er angekündigt hat, wieder aufzustehen. Und Jesus hat sich irgendwann diesen Männern angeschlossen, mit ihnen geredet und hat gefragt, was seid ihr so trübsinnig? Warum zweifelt ihr? Und er erklärte ihnen die Schrift. Das damalige Alte Testament war die Bibel, die Schrift. Und er erklärt es ihnen. Das musste doch so kommen. Seht her, da steht so, da steht so und da steht so. Und wie dann er später noch mit ihnen gegessen hat, das Abendmahl gefeiert hat, was wir nachher auch tun, da haben sie erkannt, es ist Jesus. Vorher haben sie noch gesagt, Mensch, brannte nicht unser Herz, wie der Mann da mit uns geredet hat? Und plötzlich, es ist ja Jesus. Ja, meine Vorstellung von Jesus war aber auch bei mir lange Zeit unvollständig. Er war der gute Hirte, aber es viel mehr. Er ist auch der, der mich manchmal prüft, manchmal auch leiden lässt, um mir zu zeigen, wie fest er mich doch hält. Er ist der, der manchmal aus dem sicheren Boot herausruft und eben den Glauben richtig prüft, wie es auch bei Sarah war. Aber sie durften wieder Hoffnung schöpfen. Warum? Weil sie ihrem Zweifel Raum gegeben haben. Sie haben mit diesem Fremden über das gesprochen, was sie bewegt hat. Und das war gut. Ich könnte noch weitere Beispiele nennen. Von Hiob, Elia, alles Männer aus der Bibel, Jeremia, Johannes der Täufer, die Jünger Jesu, insgesamt auch die Jünger Thomas, der eine Phase hatte, wo er sehr gezweifelt hat. Ich hatte einen Bibelschulkollegen, der hat auch so eine Phase mal durchgemacht. Einer, der immer was zu sagen hatte, wie ein Petrus war das so einer. Er ging nach Ostdeutschland, die Stadt weiß ich nicht mehr, hat dort eine kleine Gemeinde betreut und die hatten den Mut, in der Altstadt ein herunterkommendes Fachwerkhaus zu erwerben und da mittendrin in der Stadt eine Gemeinde, ein kleines Gemeindezentrum zu errichten. Viel Mühe, viel Zeit und Kosten haben sie aufgebracht, um dieses Haus zu einem Schmuckstück zu machen. Und da wollten sie auch Menschen einladen, ein kleines Café einrichten. Und die Einweihung stand kurz bevor und dann hat es gebrannt. Und später haben wir gemerkt, es war vorsätzlich ein Anschlag, war es. Und er war am Boden zerstört. Und Menschen haben gesagt, Mensch, wir haben es einmal geschafft, wir schaffen es ein zweites Mal. Nein. Nochmal das alles? Nein. Und er hat echt gezweifelt. Aber er hatte so viele Menschen, die seine Zweifel hörten, ihn ermutigt haben und ihn wieder aufgerichtet haben und sie es wieder anpackten. Und das Haus steht wieder. Und ist ein Zentrum für Menschen und manche sind schon dazugekommen aus dem Ort und haben erfahren, was ihr beide erfahren habt, die Liebe Jesu. Ich möchte jeden hier ermutigen, über ihre Zweifel zu reden, sie auszusprechen, vielleicht heute oder später, weil das ist das, was einem helfen kann. Wir haben bei Sarah gesehen, wie Gott unsere Zweifel ja schon weiß, weil er auch die Gedanken von uns kennt. Wir dürfen es ihm sagen. Aber es ist gut, auch mit Menschen darüber zu reden. Wir haben bei Petrus gesehen, dass wenn die Umstände mächtig sind, Jesus ist größer als diese Umstände. Und diesen zwei Männern, die weg wollten von dem, was sie erlebt hatten und zweifelten und nicht wussten, ob ihr Glaube überhaupt Fundament hat und echt ist, den hat geholfen, dass sie über Zweifel geredet haben. Und Jesus war da und hat ihnen neuen Mut gegeben, neue Hoffnung und neue Perspektive. Das wünsche ich jedem hier. Amen.